Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Was feiern wir am Palmsonntag? Das ist unser Thema, unsere Fragestellung heute mit Pater Hubertus Freiberg, dem geistlichen Rektor im Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch. Hosanna dem Sohn Davids, jubelte die Menge Jesus beim Einzug in Jerusalem zu. Sie breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, winkten ihm mit Palmwedeln zu. Und diejenigen von Ihnen, die vielleicht schon einmal in Jerusalem oder in Rom am Palmsonntag waren, können sich den feierlichen Einzug vielleicht noch in aller Farbenpracht gut vorstellen. Der Palmsonntag ist gleichzeitig der Einzug in die Karwoche und damit in das zentrale Geheimnis unseres Glaubens, die Feier des Todes und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Normalerweise feiern wir die Palmprozession auch jedes Jahr in den Pfarreien. Nur dieses Jahr ist wegen der Corona-Pandemie irgendwie alles anders. Die Palmprozession entfällt. Eine Kar- und Osterwoche ganz anderer Art erwartet uns. Wir können nicht in der Kirche sein, um die Liturgie mitzufeiern, aber wir können die Medien nutzen, um über Radio Vatikan, Radio Horeb, über Fernsehen, Livestream, die Liturgie mitzufeiern. Aber es ist doch irgendwie anders, als vor Ort mit dabei zu sein. Wir wollen trotzdem heute mit der Sendung ganz bewusst in diese Karwoche eintreten, sie mitleben, so gut das eben geht, um auch offen zu sein für all das, was Gott uns in dieser Woche schenken will. Und dazu möchte uns heute Pater Hubertus Freiberg helfen. Er ist uns jetzt aus dem Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu verbunden. Grüß Gott, Pater Hubertus.
Grüß Gott, Frau Kuhl und liebe Zuhörer. Ich freue mich, mit Ihnen diesen Nachmittag zu verbringen.
Wie sieht das denn bei Ihnen im Tagungshaus jetzt aus in der Corona-Zeit?
Ja, still. Es ist so, dass natürlich unser Tagungshaus geschlossen ist, aber die Kapelle ist nach wie vor geöffnet. Und gibt es auch immer wieder Menschen, die wirklich hier zum Herrn kommen, wie in vielen anderen Kirchen auch. Und die Gottesdienste, da feiere ich entweder hier in der Hausgemeinschaft oder manche werden eben auch über sowohl Radio Horeb als auch EWTN oder unseren eigenen YouTube-Kanal Regina Pazis Leutkirch gesendet, so dass ich auch weiß, dass viele, die zu Hause sonst in ihre Pfarrkirche gegangen wären oder zu uns gekommen wären, dass wir da gemeinsam miteinander Messe feiern. Und das ist auch ein sehr tröstliches Moment. Und gleichzeitig auch zu wissen, ich feiere ja nicht die Messe für mich allein oder als Angebot für andere, sondern es ist ein Dienst der Kirche an der ganzen Schöpfung zum Heil der ganzen Welt, heißt es im dritten Hochgebet. Und so dürfen wir auch mit allen Engeln und Heiligen und den ganzen himmlischen Heerscharen, sage ich mal, Gottesdienst feiern. So ist der Kirche nie leer, sondern es ist ganz viel Kirche da, sage ich jetzt mal. Und daher bin ich natürlich guten Mutes, auch bei der Heiligen Messe. Aber es ist natürlich bedauerlich, dass wir auch viele Sakramente oder sonstige Dinge, die wir im normalen Alltag tun, dass die nicht möglich sind in dieser Weise, wie es wir bislang gewohnt sind.
Heute Morgen habe ich auch im Livestream eine Messe mitverfolgt. Es war so seltsam zu sehen, Palmprozession findet nicht statt. Der Priester hatte da noch so einen Palmbuschen in der Hand, aber irgendwie, steht am Palmsonntag dann die Lesung der Passion schon so im Mittelpunkt. Ich hatte heute Morgen echt das Gefühl, irgendwie ist schon Karfreitag. Wie empfinden Sie das ohne Prozession?
Also wir haben den Gläubigen angeboten hier aus der Gegend, dass sie ihre Palmen bei uns an der Kirche außen unter dem Vordach abstellen können. Und dem sind sehr viele nachgekommen. Und wir haben dann natürlich auch Palmbuschen, die noch so frei mitzunehmen bin. Und da haben wir zuerst, bevor wir mit der Messe begonnen haben, die Palmen gesegnet. Und da kommen jetzt im Laufe des Tages oder der nächsten Tage die Menschen und holen ihre Palmen wieder, zum Zeichen auch dieser Segen und diese Verbundenheit mit der Liturgie, aber auch der Segen für die Felder, für zu Hause, das Kreuz zu schmücken. Das ist doch vielen Menschen sehr wichtig. Also daher hatten wir in der Tat keine Prozession, die war ja verboten, aber wir hatten doch diese Erfahrung, wie viele Menschen dabei sein oder dabei sind. Also manche sind auch, ich habe vorher nach der Messe jemanden getroffen, der seinen Palm holte und sagte, ich habe gerade mit Ihnen die Messe gefeiert und jetzt hole ich meinen Palm wieder und mache meine Palmprozession jetzt alleine nach Hause. Und das ist vielleicht dieses Zeichen auch, ich bin nicht nur in der Versorgungsmentalität, sondern ich habe jetzt viele Ansätze, wo ich selber manche Sachen aktiv tun kann. Da würde ich nachher dann noch was dazu auch sagen.
Für Fernstehende, die vielleicht ja jetzt nicht dieses Jahr, aber sonst schon mal die Palmprozession gesehen haben, aber die nicht viel mit dem Glauben anfangen können, die denken vielleicht, was machen die da eigentlich? Also es kann auch vielleicht für Fernstehende ein bisschen wie Theater aussehen. Was ist der eigentliche Sinn denn von so einer Palmprozession?
Also ich würde mal so sagen, für Fernstehende wird sicherlich sehr vieles, was wir liturgisch machen, als etwas Befremdliches sich offenbaren. Und je weniger schön man die Dramaturgie der Liturgie auch beherzigt, umso befremdlicher wird es natürlich. Das ist die Palmprozession, so wie wir sie ja auch in den Gebeten verstehen, ist es, dass wir sagen, wir haben uns jetzt in der Fastenzeit auf Ostern vorbereitet. Wir haben uns bemüht um die Bekehrung unserer Herzen und haben versucht, auch in tätiger Nächstenliebe, so ist das Eröffnungsgespräch, sagen wir mal, bei der Palmprozession, haben wir uns bemüht, für die Nächstenliebe uns da einzuüben. Und jetzt sind wir gekommen, um mit der ganzen Kirche die österlichen Geheimnisse unseres Herrn zu feiern, einzutreten. Und ich denke, dass dieses Zeichen des Lebens, also der grüne Zweig, der dann auch in vielen Häusern, ja bei uns auch, hinter das Kreuz gesteckt wird, zum Zeichen, das Kreuz ist kein Todessignal und kein Todeszeichen, sondern es ist das Zeichen des Lebens, der bedingungslosen Liebe Gottes zu uns. Und so ahmen wir quasi in einer Vorliturgie, könnte ich jetzt in Anführungszeichen sein, außerhalb der Kirche, dieses lasst uns gehen, wir wollen hinaufziehen nach Jerusalem, wie auch der jüdische Wallfahrtspsalm heißt, und dann singend mit den Palmen in den Händen Jesus den Weg zu bereiten. Und das ist für uns sicher die Einladung auch, zu sagen, lade ich Jesus wirklich in mein Herz ein? Bin ich bereit, dass Jesus in mein Leben kommen darf? Rufe ich nur Hosanna, weil es alle anderen rufen, und rufe dann am Freitag, kreuzige ihn mit der gleichen Inbrunst, weil alle anderen es rufen. Möchte ich wirklich, dass Jesus mein König ist? Oder, so habe ich es in der Predigt heute auch gesagt, verzwecke ich eigentlich Jesus, so wie es viele Menschen getan haben, verzwecke ich ihn und unterstütze ihn und helfe ihm jetzt, dass er doch mal zu Potte kommt? Also man kann sicherlich viele Aspekte sehen. Ich denke, das Wichtigste auch an dieser Palmprozession ist zu entdecken, dass jeder Einzug des Priesters zur Heiligen Messe mit den Ministranten und so, deswegen erheben sich auch die Gläubigen, dieser Einzug Jesu nach Jerusalem darstellt. Jesus kommt und zieht durch die Menge hindurch, hin dann auf Golgotha letztendlich, früher der Hochaltar. Und dieses sich bewusst zu machen, jetzt kommt Christus in der Figur des Priesters herein und tritt in unsere Gemeinde, in unsere Familie, in mein Herz ein. Und wir dürfen mit ihm diesen Blick hin zum Altar, zum Kreuz wenden. Wir sehen also, dass diese Palmsonntagsprozession eben nicht nur singulär einmal im Jahr ist eigentlich, sondern in jeder heiligen Messe, wo es gilt, uns zu fragen, bist du dabei?
Am Gründonnerstag heißt es in der Liturgie, also bei der Messe vom letzten Abendmahl ja auch, in der Nacht, in der Jesus verraten wurde, und das ist heute. Wie ist das zu verstehen, dieses liturgische Heute? Sind wir in dieser Karwoche so richtig heute bei allem dabei, sprich von Palmprozession, Einzug Jerusalem bis hin zum Ostergrab?
Ja, es ist natürlich so, dass die in der Messe wir letztendlich ja immer dieses Heute haben, sprich, oder dieses Jetzt, würde ich mal sagen. Und wenn wir am Gründonnerstag sagen, das ist heute, dann erleben wir, dass wir eben nicht Abendmahl nachspielen, so wie in Oberammergau, sage ich mal. Also es ist kein Passionsspiel, die Heilige Messe, und auch der Gründonnerstagsgottesdienst nicht, sondern es ist diese Herausforderung, dass wir glauben, dass jetzt, und das entfaltet sich dann in dem sogenannten Triduum, in diesen drei Tagen, entfaltet sich dann das ganze Heilswirken Jesu, sein Leiden, sein Tod am Kreuz und dann seine Auferstehung. Und das beginnt eben am Gründonnerstag. Die Messe endet da auch nicht mit dem Segen, sondern sie ist praktisch unterbrochen, dann mit am Karfreitag mit der Leidensgeschichte, den großen Fürbitten und dann der Kreuzverehrung, und endet erst in der Osternacht, wo dann der Auferstandene, nachdem wir die ganze Heilsgeschichte Gottes mit dem Menschen gehört haben in den Lesungen, endet dieser dreitägige Gottesdienst eigentlich, der am Frühjahr, ganz früh am Stück gefeiert wurde und dann natürlich jetzt immer mehr entfaltet wurde in den 2000 Jahren der Kirchengeschichte, schon sehr früh, dass dann mit dem Osterhalleluja und dem Auferstehungssegen, dass dann da wieder der Segen möglich ist. Und drum ist dieses Heute eben wirklich lebendig. Wir dürfen uns da hineinlassen und mit diesem Tage mitgehen, um ganz dabei zu sein.
Ja, danke schon einmal soweit für alle, die später dazugekommen sind. Unser Thema heute: Was feiern wir am Palmsonntag? Also heute. Zu Gast bei uns Pater Hubertus Freiberg, geistlicher Rektor im Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch. Wir hören jetzt ein Lied, Du bist unser König von Albert Frey. Und danach noch einen Impuls von Pater Hubertus. Sie können sich danach auch mit an dieser Sendung beteiligen, Fragen stellen, die Ihnen auf dem Herzen liegen, nachhaken unter der 089 517 008 008 im zweiten Teil der Sendung. Dann wiederholen wir auch noch einmal diese Telefonnummer. Du bist unser König, so hieß dieses Lied von Albert Frey. Heute geht es auch um den König, dem wir zujubeln am Palmsonntag. Was feiern wir am Palmsonntag? Das ist unsere Frage in der Sendung. Pater Hubertus Freiberg, geistlicher Rektor im Tagungshaus Regina Pazis aus Leutkirch, hält uns jetzt einen Impuls dazu.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute Morgen in der Sonne stehend, mit den beiden Ministranten vor den Palmen, war schon ein merkwürdiges Erlebnis für mich, zum ersten Mal in meinem Leben mehr oder minder alleine zu sein. Und in der Vorstellung, dass Jesus eigentlich auch ausgeliefert ist, mit dem Esel hereinreitend, nicht auf hohem Ross, sondern eben wirklich so, wie es im Alten Testament beschrieben wird, dass er auf dem Jungen einer Eselin einreitet, also nichts Großartiges, Pompöses von ihm initiiert. Er braucht das nicht. Vielleicht in der heutigen Zeit ein Bild, was Papst Franziskus einmal geprägt hat, was ich sehr eindrücklich fand, als er in den USA war und in Washington vor den Präsidentenpalast fuhr, sah man also riesengroße gepanzerte Limousinen und in der Mitte ein kleines Fiat-Autochen, in dem der Papst drin drin saß. Und das erinnerte mich so ein bisschen an diesen Esel, dass dieser Pomp und dieses Großspurige und dieses Mächtige und seine Macht durch große Autos, gepanzerte Fahrzeuge oder sonst etwas zu demonstrieren, dass er dieses im Bild gebrochen hat quasi. Der Papst kommt nicht als wie alle anderen Mächtigen, um seine Macht zu zeigen, sondern er kommt in dieser Demutshaltung, ich komme für euch. Und das ist, glaube ich, an diesem Palmsonntag auch so beeindruckend, zum einen sich fragen zu lassen, sind wir eigentlich auch in der heutigen Zeit wie diese Jünger, die vielleicht rechts und links oder hinter Jesus herlaufen und denken, jetzt haben wir es geschafft. Wir sind vielleicht die nächsten Minister, die, wenn Jesus der König wird, sind wir die nächsten Minister. Oder was? Wie geht es in dem Herzen der Jünger vor? Sie sind noch bereit, für Jesus zu sterben. Also sie sind noch Feuer und Flamme und natürlich auch angeheizt durch diese Menschen. Und da merken wir, dass wir zum Beispiel im deutschsprachigen Raum häufig gar nicht so sehr in dieser Diaspora-Situation sind, wie zum Beispiel in Frankreich. Wir haben doch noch sehr viel Pomp. Und da meine ich eben auch die Finanzmittel und so. Aber wir erleben auch die Frage, jetzt sind wir tatsächlich noch systemrelevant oder nicht? Und wenn wir den Synodalen Weg oder viele andere Bewegungen oder Gruppierungen betrachten und manchmal uns selbst, haben wir doch den Eindruck, wir müssen eigentlich mal diesem armen Jesus ein bisschen unter die Arme greifen, dass er wieder mal stärker in den Blick rückt und wir somit als Christen nicht immer dann schon die Außenseiter sind, die Underdogs, sondern dass wir doch auch wer sind. Wir wollen auch wer sein und drum halen wir uns ein bisschen auch an diesem Wichtigsein und jetzt entdecken wir doch auch ein bisschen, ja, so wichtig seid ihr scheinbar gar nicht. Und ich denke, das tut unseren ganzen Gremien und dem Verbandskatholizismus eigentlich auch gut zu entdecken, sitze ich eigentlich wirklich auf dem Esel oder auf dem hohen Ross? Und wie gehe ich damit um? Und jetzt auf die Frage, auch was feiern wir eigentlich am Palmsonntag, müssen wir sagen, dass, ich habe es vorher in der Vorliturgie genannt, aber das ist natürlich nicht richtig liturgisch, aber in diesem ersten Teil, wo normalerweise außerhalb der Kirche die Prozession stattfindet, da machen wir uns bewusst und sind auch bereit, mit Jesus einzuziehen, ihm den Weg zu bereiten. Das ist die Einladung an uns. Und da heißt es ja auch im Gebet nachher, dass wir in der Heiligen Messe dann normalerweise als Tagesgebet haben. Da heißt es, er hat sich selbst erniedrigt und sich unter die Schmach des Kreuzes gebeugt. Also da merken wir schon, hier wird also das Thema plötzlich ein anderes. Und bei der Einführung, die es im Schott-Messbuch für den Einzug in Jerusalem heißt, da heißt es unter anderem, Christus ist in seine Stadt Jerusalem eingezogen. Dort wollte er Leiden und Tod auf sich nehmen. Dort sollte er auch auferstehen. Also hier schon dieser Hinweis, Jesus ist nicht blauäugig dahingelaufen, sondern wir haben es ja in der Passion auch gehört heute in der Messe, dass er wusste, dass er gekreuzigt wird und auch auferstehen wird. Er weiß, dass Leid kommt und er geht dem sehenden Auges entgegen. Mit Glauben und innerer Hingabe begehen wir das Gedächtnis seines Einzugs. So heißt es weiter in diesem Text. Wir folgen dem Herrn auf seinem Leidensweg und nehmen Teil an seinem Kreuz, damit wir auch Anteil erhalten an seiner Auferstehung und seinem Leben. Das ist doch interessant, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gleich zu Beginn, noch bevor wir letztendlich diese grünen Zweige in die Hände nehmen bei der normalen Prozession, werden wir darauf hingewiesen, Achtung, es geht um Tod und Leid. Und diese Karwoche, mit der wir heute beginnen, ist also diese Woche, wo wir einüben, bist du bereit, mit Christus zu sterben? Und da sagt der Petrus, ja klar, da gehen wir mit, da sind wir dabei. Mitgehangen, mitgefangen, würden wir heute etwas salopp sagen. Aber bist du wirklich dabei? Schenkst du dich in der Heiligen Messe in dieses Opfer Jesu Christi hinein? Bist du bereit, deine Ehe, dein Vater oder Mutter sein, dein Angestellter sein, dein Chef zu sein, dein Freund, dein Vereinskollege zu sein? Stellst du das unter den Willen Gottes? Ist wirklich der Herr, der sein Königtum in deinem Leben aufrichten möchte, ist das ihm wirklich möglich? Oder habe ich nicht mein Königtum? Bin ich nicht mein Herodes, der sagt, das ist mir egal, der soll mir nicht in die Quere kommen, ich habe hier mein eigenes Königreich. Und weil wir vielleicht fromm sind und anständige Menschen sind, haben wir den Sonntagmorgen so ein Stündchen für ihn reserviert. Und wenn es irgendwo ganz schlimm auf der Welt zugeht, sagen wir dann vielleicht, naja, das geht so nicht. Aber tun wir wirklich unser Leben danach gestalten, dass er bei mir einziehen kann? Bei der Segnung der Palmen heißt es, allmächtiger, ewiger Gott, segne diese grünen Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges, mit denen wir Christus, unserem König, huldigen. Mit Lobgesängen begleiten wir ihn in seine heilige Stadt. Gib, dass wir durch ihn zum himmlischen Jerusalem gelangen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Also auch schon bei diesem Einzug in Jerusalem, den wir nachspielen bei der Palmprozession oder auch erleben beim Einzug des Priesters in der Messe, bedenken wir, Jesus ist in diese Welt eingezogen. Er ist feierlich in Jerusalem eingezogen und er lädt uns ein, in das himmlische Jerusalem feierlich einzuziehen. So wie die Jünger vorausgesandt wurden, wie wir es auch in der Passion hören, um das Pascha-Fest vorzubereiten, können wir sagen, ist unser Leben jetzt gedacht zur Vorbereitung, dass wir unser Pascha, unseren Tod und unsere Auferstehung gut vorbereiten, so dass wir tatsächlich dann einziehen können in das neue Jerusalem, in das himmlische Jerusalem. Also das ist, denke ich, eine Chance für uns, bei all diesen Fragen, die wir jetzt auch in dieser Krise haben, da höre ich schon immer wieder, wann können wir denn wieder normal weitermachen? Wann können wir so machen, weitermachen, wie wir es vorher vor der Krise hatten? Und das wäre, glaube ich, fatal, weil dann wäre diese Krise völlig ungenützt gewesen. Sondern Krisen sind uns ja immer eine Chance zu fragen, was soll ich daraus machen? Was will der Herr mit mir daraus machen? Und was soll ich daraus lernen? Und wenn wir genauso weitermachen wie vorher, dann wäre so vieles so unnötig, sondern diese Einladung, willst du dein Leben also auf ein Ziel hin ausrichten, auf das neue Jerusalem, das himmlische Jerusalem, auf das ewige Leben, wie wir sagen, oder willst du eigentlich für dich so hinleben, das Leben genießen aus allen Zügen, alles so weitermachen und immer mehr, immer schneller, immer lauter, immer größer. Und jetzt auf sich selber verwiesen zu werden. Ich mache ein Beispiel. Ich bin ein großer Freund von Schweigeexerzitien. Drum sind bei uns im Haus Regina Pazis auch viele Exerzitien als Schweigeexerzitien ausgeschrieben. Und da sage ich den Menschen, wenn sie diese nach dem ersten halben Tag es schon nicht mehr mit sich selber aushalten können, weil sie mit sich selber nichts anfangen können, dann sage ich immer, ja, wie soll es denn dann ihrer Familie gehen, die sie immer aushalten müssen? Das heißt für mich, dass jetzt auch diese Zeit eine Chance ist, mit all diesen Schwierigkeiten als Familie, mit vielen aufeinander zu Hause zu sitzen, das ist mir völlig klar und das finde ich sehr beeindruckend und leide mit allen bei der Vorstellung schon. Und trotzdem zu entdecken, meine Güte, ich weiß gar nichts mit mir anzufangen. Oder was reden wir als Paar miteinander? Wie versuchen wir gemeinsam auf Gott zu hören? Lassen wir in unsere Entscheidungen eigentlich Gott mit ein? Geben wir uns Zeit dafür zu beten? Beten wir miteinander? Also auch da zu erleben, dass gerade diese stille Zeit, die auch die Karwoche sein will, uns eine Hilfe ist zu entdecken, rennst du eigentlich vor dir weg? Rennst du irgendeinem fiktiven Ideal hinterher, dem du hinterherhechelst, weil es eben alle anderen auch tun? Es ist ja interessant, dass bei Massenaufläufen es häufig so ist, dass wenn einer etwas anfängt, dass dann plötzlich immer mehr dazukommen und nachahmen. Ich weiß nicht, wer angefangen hat, die Mäntel und Kleider auf die Straße zu legen, um dem Herrn einen würdigen, durch den Staub und Dreck ersparenden Teppich zu bilden und die Palmen und Zweige hinzulegen, also einen roten Teppich auszurollen, würden wir es heute sagen. Und da hat einer angefangen und alle anderen machen mit. Aber machen wir mit oder mache ich, weil ich es für mich so sinnig und sinnvoll finde und es für mich erwählt habe? Ich mache ein Beispiel, wie es mir in den Tagen gerade geht. Immer wenn ich am Tag in die Kapelle gehe und ins Weihwasserbecken lange und das trocken ist, ich mir bewusst mache, wie häufig tue ich das einfach rituell da reinlangen und dann ein Kreuzzeichen zu machen und wenig dabei zu denken. Und jetzt plötzlich muss ich etwas tun, mich an meine Taufe zu erinnern, die Taufgnade zu erbitten und auch den Segen für die armen Seelen zu spenden und so weiter, was wir alles tun. Und so denke ich auch, ist diese Zeit, wo wir nicht einfach in der Versorgung sind und das so annehmen wie und auch auswählen. Wir sind ja gewohnt, auch auszuwählen und zu sagen, ja, da gehe ich mal in die Kirche oder ich gehe mal dorthin oder so, haben wir jetzt gar keine Möglichkeit mehr. Ich mache vielleicht ein banales Beispiel. Vor 2 Monaten oder 3 Monaten haben wahrscheinlich die wenigsten Frauen beim Einkaufen an Hefe gedacht, sondern die, wenn man gebraucht hat, ist man in den Laden gegangen und hat sie gekauft. Und so haben wir alles, was wir brauchten, irgendwie doch vorrätig gehabt in irgendeinem Laden und konnten das kriegen, vielleicht innerhalb von wenigen Tagen. Und jetzt ist es plötzlich aus. Ich kann kein Hefe zurzeit kaufen, kann ich nicht backen. Ja, und jetzt? Ja, wir sind also sehr gewohnt, versorgt zu werden und alles zu bekommen innerhalb von kürzester Zeit, was wir bestellen. So ging es mir auch in diesen Tagen, dass ich auf ein Päckchen wartete und mir das sonst normalerweise nach 2, 3 Tagen da ist. Und es kam über 3 Wochen nicht. Und ich war eigentlich fast erbost und gleichzeitig dankbar zu entdecken, gut, dass es mir genommen ist, dass ich es zum einen auch wieder wertschätze und zum anderen auch weiß, dass es eben alles nicht selbstverständlich ist, ja, und dass es unendlich viele Menschen gibt. Wir müssen ja sagen, dass so schlecht, wie es uns jetzt geht, vermeintlich in Anführungszeichen, da wären ja Millionen von Menschen dankbar in der ganzen Welt, wenn es ihnen so ginge wie uns. Also wir leiden ja auch auf wesentlich hohem Niveau. Und so sehen wir, dass wir es nutzen können als Chance, wie sinnvoll gestalte ich mein Leben oder wie verplempere ich es eigentlich? Ja, koste ich die Zeit aus? Koste ich auch diese Kostbarkeit meines Lebens aus? Bin ich bereit, mich zu verschenken? Und daher ist das wirklich, glaube ich, ein Geschenk, was wir annehmen können. Und als letztes, bevor wir noch etwas Musik hören und die Zuhörer gerne sich melden, möchte ich noch diese Stelle aus der Passion des heutigen Palmsonntags sagen, wo der Herr auf dem Ölberg ist und die Jünger mit sich nimmt und 3-mal zu den Jüngern geht und sie einlädt, mit ihm zu wachen und zu beten. Und die Jünger schlafen immer wieder ein. Und ist das nicht die Situation auch, die wir bei uns selbst, aber vielleicht auch in der Kirche haben? Wir sind beschäftigt mit so vielerlei, aber letztendlich dösen wir doch vor uns hin. Wir beschäftigen die paar Leute, die zu uns kommen, und gehen auch noch ein paar anderen hinterher, aber sonst sind wir doch sehr bürokratisch verfasst, sage ich mal, und schlafen so vor uns hin, und der Herr lädt uns ein: Könnt ihr denn nicht mit mir wachen? Und das ist diese Enttäuschung Jesu, und gleichzeitig sagt er dann auch: Ich, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also da sehen wir, dass Jesus als Mensch auch leidet. Der sagt: Meine Seele ist zu Tode betrübt, und lädt uns ein: Bleibt hier und wacht mit mir. Und dann betet er: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das als letztes, liebe Schwestern und Brüder, ist für uns auch diese Zusage: Egal wie das jetzt alles werden wird, wird es vielleicht nicht so, wie wir es wollen und wie wir es angenehm finden, aber wir dürfen vertrauen, dass egal was geschieht, wenn wir es in die Hände Gottes legen, es dadurch auch gut werden kann. Und das ist diese Ermutigung, wenn wir rufen: Hosanna, dem Sohne Davids, dem König, dem Erlöser. Wir wissen, dort, wo wir unseren Weg mit ihm gehen, wird er seinen Weg mit uns gehen. Und das ist auch diese Zuversicht dieses heutigen Palmsonntags.
Vielen Dank, Pater Hubertus, für diesen Impuls. Liebe Zuhörer von Radio Horeb, Radio Maria, Sie können jetzt anrufen, Pater Hubertus auch Fragen stellen, etwas zu dieser Sendung beisteuern. Was feiern wir am Palmsonntag? Das ist unser Thema heute. Wie begehen wir diese Karwoche? Das kann auch eine Frage sein. Die Nummer, die Sie brauchen: 089 517 008 008 müssen Sie dann wählen. Für alle, die außerhalb von Deutschland anrufen, wenn Sie sich aus Südtirol, Österreich, der Schweiz, sonst irgendwo her melden: 0049 für Deutschland nicht vergessen, dann die 89517 008 008. Radio Horeb, die Sendung Spiritualität. Was feiern wir am Palmsonntag? Das ist unsere Frage heute in dieser Sendung mit Pater Hubertus Freiberg, geistlicher Rektor im Tagungshaus Regina Pazis aus Leutkirch. Sie können anrufen, Fragen stellen, etwas beisteuern unter der 089 517 008 008. Und diese Nummer hat jetzt auch Karin Schwab aus Tannen an der Rhön gewählt. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte mal fragen, weil wir hatten heute nach dem Fernsehgottesdienst die Diskussion in der Familie, warum also heute am Palmsonntag schon die ganze Leidensgeschichte gelesen wird, da die doch erst ja eigentlich nach dem Abendmahl am Gründonnerstag beginnt. So stand es im Raum.
Gute Frage, Pater Hubertus. Ja.
Ich muss gestehen, dass ich mich das auch schon früher gefragt habe, aber ich bei der Einstiegsworten, die für die in der Liturgie im Messbuch stehen, heißt es: Christus ist in seine Stadt Jerusalem eingezogen, dort wollte er Leiden und Tod auf sich nehmen. Also das heißt, dass wir am Gründonnerstag gar nicht erst uns lange mit diesem Jubel, wo die Menschen den Jesus politisch vereinnahmen wollten, um gegen die Römer sich aufzugeben. Bei dieser politischen Demonstration hält sich die Kirche gar nicht lang auf, sondern zeigt uns, dass Jesus in Jerusalem eingezogen ist, eben um zu leiden, zu sterben, also unsere Sünde auf sich zu nehmen, uns heil zu machen, um auch den ewigen Tod zu bezwingen. Also das Ziel des Palmsonntag ist nicht, auf der Straße zu stehen und Palmen zu schwingen, sondern das Ziel ist eigentlich, sich bewusst zu machen, wozu kommt Jesus und was ist das Geschenk, was er uns mitbringt.
Okay, ja. Und die verschiedenen aus den verschiedenen Evangelien, weil heute wurde erst Matthäus gelesen und am Karfreitag, glaube ich, ist Johannes, oder?
Ja. Also am Karfreitag ist es immer Johannes und an den anderen, am Palmsonntag, ist es immer dann je nach Lesejahr A, B oder C eines der anderen Passions.
Also das hat jetzt ja nichts damit zu tun, praktisch überhaupt am Palmsonntag Bedeutung. Aber ich habe es jetzt verstanden. Also dass wir uns politisch nicht festhalten sollen, also an der politischen Begebenheit am Einzug von Jerusalem, sondern
wenn Jesus in Jerusalem fröhlich einzieht, der ist ja öfters einmal eingezogen und Menschen ihm zujubeln, dann ist das auch nett, aber das nützt uns ja nichts.
Ja.
Was für uns wirklich wesentlich ist, dass unser Leben überhaupt einen Sinn macht, ist, dass Christus gestorben und auferstanden ist.
Ja.
Und das gilt es, uns zu bereiten, dass wir das feiern. Und das ist die ganze Fastenzeit. Bereiten wir uns darauf vor, dass wir das annehmen können, sage ich jetzt mal, dass wir bereit sind, mitzutun.
Ja.
Vielen Dank, Frau Schwab, für die Frage.
Vielen Dank.
Ja.
Danke auch. Wiederhören.
Ja, wiederhören. Wenn auch Sie Fragen haben, jetzt ist die Möglichkeit dazu 089-517-008-008. Sie können jetzt anrufen, Pater Hubertus sprechen. Ja, ich habe auch schon manchmal gedacht, es wird einem gleich bewusst, was auf uns zukommt, wenn man am Palmsonntag diese Lesungen hört. Ich finde, dann geht man nochmal anders in die Karwoche hinein, als würde es nur bei dem Hosanna-Rufen so bleiben.
Ja, also ich glaube auch, wir sind ja bei der ganzen Diskussion ums Kreuz auch und darf man das zeigen oder nicht zeigen, das ist sicherlich die Einladung. Ich finde auch in diesen Tagen, ich ermutige Sie zum Beispiel, das Kreuz bei sich in der Wohnung ganz bewusst mal zu verhüllen, jetzt so wie es die Liturgie schon seit letzter Woche auch vorsieht, um sich zu fragen, was sagt mir dieses Kreuz eigentlich? Warum hängt es da eigentlich? Es ist ja kein Christenlogo. Ich tue nicht so, wie ich den Fußballvereinsschal, den ich hoch verehre, bei mir übers Bett hänge. So hänge ich ja nicht das Kreuz über mein Bett. Und zu entdecken, dass dieses Kreuzzeichen, dieses unglaubliche Liebeszeichen Gottes zu uns Menschen ist. Und dass wir uns fragen können, glaube ich, dass Gott mich liebt? Bin ich überzeugt davon, dass ich von Gott geliebt bin? Und das hilft uns, wenn wir aufs Kreuz schauen. Und daher wäre das zum Beispiel für zu Hause jetzt am Karfreitag ganz bewusst mal manche dieser Karfreitagslieder zu singen zu Hause, auch die Passion zu lesen, aber dann bewusst auch nochmal das Kreuz wieder zu enthüllen und Jesus zu verehren und auch da zu entdecken, was möchte ich Jesus eigentlich als Dank sagen, dass ich ihn küsse, dass ich bereit bin, Ja zu sagen und dass ich ihm dankbar bin für das ewige Leben, dass mein Leben einen Sinn hat und ein Ziel hat. Das ist das, was uns das Kreuz auch sagt. Du bist kostbar, dein Leben hat ein Ziel, du bist von Gott erlöst, befreit und er sehnt sich danach, so wie er den Jüngern sagt, ich gehe voraus, um beim Vater für euch eine Wohnung zu bereiten, damit ihr auch dort seid, wo ich bin.
Wir haben jetzt drei Hörer in der Leitung. Wir fangen an mit Frau Müller aus Ravensburg. Grüß Gott.
Gott, ja. Ich habe eine Frage zum Evangelium, also Matthäus. Da hat sich ja der eine Räuber nicht bekehrt, also da nicht wie bei den sieben Worte Jesu. Also,
ja.
Also da gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst, da haben sie in beide verhöhnt. Das hat mich gewundert, dass es da einen Unterschied gibt.
Das ist eigentlich ein großartiges Zeugnis und vielen Dank für Ihre Frage.
Ja.
Da sehen wir diese Freiheit, die der Mensch hat. Diese Freiheit ist zu sagen, hallo Jesus, wenn du was zeigst, dann also nicht an Gott zu glauben und dann auch die Konsequenz zu tragen, Oder eben zu sagen, ich bin zu Recht verurteilt, ich bin zu Recht, habe ich gar nicht den Himmel verdient. Aber Jesus, wenn du da hinkommst, dann denk an mich. Und Jesus sagt, ja, komm. Das ist ja auch der große Unterschied zwischen Petrus und Judas. Der Petrus erkennt, dass er Jesus verleugnet hat und weint darüber bitterlich und weiß, das ist gar unverzeihlich, das kann nur Jesus tun, drum ist er da. Und der Judas richtet sich selbst, der nimmt sich also diese Freiheit, sich selbst zu richten und traut eben Gott sein Erbarmen nicht zu.
Ja, danke schön, Frau Müller, damit Ihre Frage soweit beantwortet.
Ja, also mich hat nur gewundert, dass es bei Matthäus nicht vorkommt. Also,
ach so.
Okay. Ja, genau. Die Passionsgeschichten sind keine detaillierten Kopien voneinander, sondern sie beschreiben alle das Gleiche, nämlich das Heilswirken Gottes, aber mit unterschiedlichen Akzenten.
Gut, dann gehen wir in die nächste Runde. Eine Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Mein Name ist Cornelia. Den Nachnamen behalte ich für mich. Ich habe in meinem Umfeld zig Menschen, die mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben oder eben mindestens hämisch, kritisch, spöttisch gegenüberstehen. Meine Tante, Schwester meines Vaters, meine Brüder, ich habe 3 Brüder, ich habe 2 Schwestern. Ich bin unter denen die Betschwester, ich habe Theologie studiert. Aber ich höre, was Sie sagen, mit den Ohren meiner ehemaligen Hauptschüler und mit den Ohren all derer, die vielleicht eine Antwort suchen, die irgendwie sich hingezogen fühlen immer noch, aber bei diesen Glaubensfloskeln abprallen. Ich habe es absolut schwer, wenn ich höre, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, um hier zu leiden. Dass das irgendwie rein theologisch auch richtig ist, das könnte ich herleiten, ja. Aber das kann so jemand nicht verstehen, der im Grunde kritisch hinschaut und hinhört. Die brauchen die andere Hinführung. Jesus ist zuerst gekommen, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. Und dass das keinen anderen Weg ermöglicht oder dass kein anderer Weg dorthin möglich war, als der, alle Gemeinheiten sich antun zu lassen. Und die Liebe war stark genug, dass sie das alles überstanden hat und dass sie das überwunden und besiegt hat. Da ist eine Geschichte. Und diese theologischen Floskeln, die sind für sich nicht verständlich. Bitte beachten Sie, dass es ganz viele Menschen gibt, die vielleicht diese Frage noch haben. Kann der Glaube für mein Leben relevant sein? Und die, wenn sie solche Floskeln hören, ich sage jetzt Floskeln, um das nicht um das abzuwerten, da steckt ganz viel Glaubensgehalt drin, das weiß ich. Aber die Brücke ist notwendig. Ich bitte Sie darum.
Bin ich Ihnen sehr dankbar. Ich habe nicht erwartet, dass jetzt Hauptschüler zuhören. Sonst hätte ich sicherlich, wenn ich zu einer Hauptschülerklasse gesprochen hätte, das anders formuliert. Da haben Sie völlig recht. Und auch mit Fernstehenden würde ich das sicherlich auch anders formulieren. Aber es ist gut, auch uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir auch bei Radio Horeb in der Gefahr sind, zu theologisch manche Dinge anzugehen, sondern das vielleicht pragmatischer, ja. Da bin ich Ihnen sehr dankbar für Ihren Hinweis.
Ich bitte Sie einfach, ich weiß um diese Zusammenhänge. Meine Tante weiß das nicht und sie ist keine Hauptschülerin mehr. Sie ist eine Frau, die zwischen 70 und 80, also fast, ich glaube, sie ist schon 80. Weiß ich nicht, aber ich spüre, wie die immer wieder hinspürt und hinguckt und so kann Kirche ihr noch was sagen. Und dann prallt sie ab an solchen Formulierungen.
Danke für den Hinweis. Ja, dann alles Gute Ihnen. Gute Karwoche noch.
Ja? Danke gleichfalls.
Ja, tschüss. Wiederhören. Ja, dann gehen wir in die nächste Runde. 2 Hörer sind noch da und die Zeit läuft jetzt ein bisschen weg. Eine Frau Brech aus Ziertheim ist die nächste. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, hier ist die Marlies Brech aus Ziertheim. Herr Pater Hubertus, danke für den guten Vortrag. Vor ein paar Jahren hatte ich einen Traum. Dann haben wir wieder auf Seite gelegt und jetzt durch die Corona-Krise ist er mir wieder sehr ans Herz gewachsen. Ein leeres Messgewand am Altar. Ich bin erschrocken, ich bin dann aufgewacht von dem Traum. Und jetzt frage ich mich, was heißt es für Jesus, was heißt es für uns Gläubige, was heißt es für mich? Ein leeres Messgewand, jetzt sind wir ohne Sakramente, aber Gott sei Dank durch euch Priester können wir jeden Tag mitfeiern. Darum schätze ich die Priester jetzt noch mehr und ich weiß, dass wir um das Gebet ihr noch mehr braucht. Und jetzt würde ich Sie mal fragen, wenn Sie den Traum gehabt hätten, was würden Sie dazu sagen?
Also bin jetzt kein Traumspezialist. Ich will es mal so sagen, ich würde erst mal sagen, die Frage ist, ob diejenigen, die unter dem Messgewand sind, ihrer Vollmacht bewusst sind, was es heißt, der priesterliche Dienst und dass Christus durch sie wirkt. Um dann auch uns zu fragen, ist das nicht auch für uns eine Herausforderung? Was erwarte ich eigentlich vom Priester? Erwarte ich, dass er Christus repräsentiert? Oder erwarte ich, dass er ein guter Funktionär ist, der unseren Laden am Laufen hält? Und so kann es passieren, dass sowohl manch ein Priester von sich her zwar Funktionen, Goethe schreibt bei seiner Romreise auch, der Papst macht die Funktion so wie ein normaler Pfarrer bei uns auf dem Dorf. Also er spricht von einer Funktion. Wenn der Priester ein Funktionär ist und funktioniert oder ein Beamter, dann ist natürlich das Messgewand leer, weil kein Heil dadurch geschieht. Ja. Und ich finde es, wir haben natürlich die Sakramente und jetzt zu fragen, wie bereite ich mich auf so ein Sakrament vor? Ersehne ich jetzt eigentlich so ein Sakrament oder sehne ich mich wirklich nach Jesus, auch die Begegnung mit Jesus? Möchte ich tatsächlich auch selbst all das tun, zum Beispiel zu beten, mit Jesus Beziehung zu leben, auf ihn zu vertrauen, zu hoffen? Wie ist meine Beziehung auch zu Gott und wie ist meine Beziehung zu Jesus Christus, der dieses Priestersein eingesetzt hat? Also da würde ich gerne mit Ihnen noch länger drüber reden, weil ich finde es interessant. Ich habe nur gerade verstanden, dass wir schon ziemlich am Ende sind und noch andere da sind.
Ja.
Also ich denke, die Quintessenz ist, beten wir füreinander, dass die getauften Christen ihr allgemeines Priestertum intensivst immer mehr leben und dass die geweihten Priester diesen Dienst des priesterlichen Wirkens immer mehr ernst nehmen, so dass Gott wirklich durch sie wirken kann.
Ja, danke schön. Dann haben wir jetzt noch Frau Bauer aus Bad Bocklet in der Leitung. Grüß Gott. Frau Bauer?
Hallo, grüß Gott. Mein Name ist Jutta. Ich hätte nur eine kurze Frage gestellt, nicht lange. Und zwar, also ich wollte nur mal wissen, was das heißt. Ich habe früher auch in der Blindenschrift, in der Blindenanstalt in Würzburg eine Bibel gelesen, ne? Und da hat es geheißen, Petrus, ne, verleugnet Jesus und Judas verzweifelt, habe ich gelesen. Ne? Und was heißt es, ne? Wenn Petrus Jesus verleugnet und wenn Judas daran verzweifelt?
Mhm. Ja, also der Judas hat ja Jesus verkauft und ausgeliefert. Und er verzweifelt, und da gibt es unterschiedliche Deutungen, aber was für mich das Entscheidende ist, bei der Erkenntnis, ich habe gesündigt oder ich habe den verraten und verleugnet, kann er wohl nicht mehr an Jesus Christus glauben, dass er ihm verzeiht, sondern er richtet sich selber. Da könnte man jetzt noch manches über Suizidbeihilfe und all diese Geschichten sagen, das können wir jetzt nicht. Aber und der Petrus, der weint bitterlich. Also der hat auch die Erkenntnis, ich habe was falsch gemacht, um Gottes Willen, was habe ich nur getan. Aber er scheint in dieser Gemeinschaft des Gebetes zu bleiben, auf Gott zu vertrauen und erlebt ja dann auch, dass Jesus kommt und nicht dem Petrus sagt, mein Gott, was hast denn du wieder getan? Du hast mich ja verraten, sondern er fragt, liebst du mich? Und da merkt der Petrus, Jesus tut nicht mir meinen Fehlverhalten vorwerfen, sondern er führt mich dahin zu meiner grundsätzlichen Entscheidung, ich liebe Jesus. Und das ist so unglaublich liebevoll, dass Jesus uns nicht die Sünden vorwirft, er uns nicht unsere Fehler vorwirft, sondern er uns einlädt, ihn zu lieben und er uns auch vom Kreuz herab oder sonst wo unsere Fehler vorhält, sondern im Gegenteil, dass er eigentlich sie uns wegnimmt. Drum sagt der Pfarrer von Ars, dass das Sündenbekenntnis des Beichtenden ein Lobpreis auf die Barmherzigkeit Gottes ist. Also selbst in der Beichte geht es nicht um mich als Sünder, dass ich mich klein und schlecht mache, sondern es geht darum zu sagen, jetzt habe ich dich verraten, jetzt habe ich andere Leute schlecht gemacht, jetzt habe ich dieses und jenes alles nicht richtig gemacht, aber jedes Mal, wenn ich das tue, hast du in deiner Barmherzigkeit, verzeihst du mir das jetzt? Und drum schaue ich auf dein Verzeihen oder wie die Hörerin vorher gesagt hat, ich schaue darauf, dass Gott mir das Leben in Fülle schenken will und nicht, dass ich mich wie ein Schulmeister mit dem Rotstift ständig selbst bekrittle und selbst verurteile. Jesus verurteilt uns nicht und drum ist das Kreuz und die Auferstehung eben auch das Erlösungswerk von dem, wo wir uns selber klein machen, wo wir uns schlecht machen, wo wir uns verurteilen und aburteilen. Und das hat eben der Judas getan. Er hat gedacht, meine Sünde ist so groß, das kann mir niemand verzeihen. Das würden wir Stolz nennen, weil wir da gleichzeitig sagen, Gott ist nicht so groß wie ich, weil der kann es uns nicht verzeihen. Also ich sage immer, wir brauchen keine Angst vor Gott zu haben. Wir müssen nur Angst vor unserem eigenen Stolz haben, dass wir nicht das Vertrauen in die Barmherzigkeit Gottes haben.
Vielen Dank für die Antwort und danke auch, Frau Bauer, für diese Frage. Alles Gute Ihnen, gesegnete Karwoche. Ja, wir sind ans Ende der Sendezeit gekommen. Könnten noch vieles anschneiden, aber jetzt ist die Zeit vorbei. Danke, Pater Hubertus, für, dass Sie bei uns waren heute am Palmsonntag.
Sehr gerne.
Ja, und für alle, die das gerne noch einmal nachhören wollen, das können Sie tun, entweder auf unserer Internetseite www.horeb.org in der Mediathek oder wenn Sie lieber eine CD geschickt bekommen möchten, dann melden Sie sich montags bis freitags bei den Kollegen vom CD-Dienst, also ab morgen wieder 08328 921 120. Pater Hubertus, dürfen wir Sie zum Schluss noch um den Segen bitten?
Sehr gerne. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Ich werde uns mit der Reliquie des heiligen Papstes Johannes Paul segnen, die wir hier im Haus haben. Gütiger und barmherziger Gott, du hast den Menschen geschaffen, weil du ihn liebst und weil du ihn in die Freiheit und das ewige Leben führen willst. Schenke uns jetzt in diesen Tagen die Erkenntnis, dass du mit uns Gutes vorhast und dass egal, wie es aussieht und was wir daraus machen, dass in dem, wo wir es dir geben und dir anvertrauen, unser Leben Sinn macht und du das Ziel unseres Lebens bist. Und dass das Ziel unseres Lebens auch die wirkliche Verwirklichung unseres Daseins ist. Dazu segne und schütze, stärke euch und ermutige euch, euren priesterlichen Dienst des allgemeinen Priestertums zu leben und aus alle Herausforderungen an der Hand Gottes zu meistern, um Zeugnis zu geben für seine Gegenwart und seine Liebe. Das gewähre euch der allmächtige und gütige Gott durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes.
Amen. Amen. Danke, Pater Hubertus, und auch Ihnen ein gesegnetes Triduum und schon frohe Ostern.
Danke sehr, das wünsche ich euch auch allen.
Danke. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.